Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute ist Alice Schwarzer, Innenarchitektin. So, sie muss schon lachen, so hätte nämlich meine Begrüßung geklungen, wenn der eigentliche Berufswunsch von Alice Schwarzer in Erfüllung gegangen wäre. Ich grüße Sie, Frau Schwarzer.
Ja, ich grüße Sie zurück, Frau Heise.
Es scheiterte an einer fehlenden Toilette.
Ja, es ist komisch, ein feministischer Witz, nicht? Das war also Ende der 50er Jahre oder Anfang der 60er. Und ich hatte eine Handelsschule hinter mir, war etwas ratlos und habe mich aber schon sehr für Design interessiert. Und ich bin ja Wuppertalerin und es gab bei uns eine sehr renommierte Werkkunstschule. Und da bin ich vorstellig geworden mit dem Wunsch, Innenarchitektin zu werden. So kühn Architektin werden zu wollen, war ich nun doch nicht. Und dann haben die gesagt, ja, aber machen Sie erstmal eine Schreinerlehre. Gut, wie gesagt, zu der Zeit Schreinerlehre. Ich habe aber tatsächlich eine Lehrstelle gefunden, fragen Sie mich nicht wie. Dabei bin ich handwerklich gar kein Ass. Ja, und kurz danach meldete sich der Meister und sagte, Fräulein Schwarzer, es tut mir leid, das Gewerbeamt hat widersprochen, wir können Sie nicht anstellen. Ja, warum denn nicht? Ja, wir haben keine Damentoilette. Also es klingt wirklich wie ein feministischer Witz, aber liebe Kinder, so war das vor dem Krieg. Ja, jetzt werden die Mädchen aufgefordert, Handwerkerinnen zu werden und MINT-Berufe zu ergreifen. Damals waren sie noch nicht erwünscht.
Die Journalistin und Publizistin Alice Schwarzer ist hier im Deutschlandfunk Kultur. Bleiben wir doch nochmal eben beim Thema Beruf, weil das ja eben schon einen ganz interessanten Einblick gegeben hat. In manchen Archiven steht bei Ihrem Namen unter Beruf Feministin. Lassen Sie das gelten?
Nein, ich finde das ehrlich gesagt sehr ärgerlich und das habe ich ja auch im ersten Kapitel gleich in meinem letzten Buch geschrieben, diesen zweiten Teil meiner Autobiografie, dem Lebenswerk. Da ist eben der erste Satz, dass ich immer Feministin genannt werde. Sicher, ich bin von der Überzeugung und Haltung her Feministin, ich bin auch Humanistin, ich bin eine echte Pazifistin, sowas gibt es ja kaum noch, aber vom Beruf bin ich Journalistin und da ich mir diesen Beruf hart erkämpft habe und in Leidenschaft ausübe bis heute, den liebe ich wirklich. Am allerliebsten habe ich den Aktualitätsjournalismus, also wo man so um 8 fertig sein muss und so. Das ist meine ganze Leidenschaft. Also möchte ich schon sagen, ja, vom Beruf bin ich Journalistin. Ja.
Neulich in einem Podcast habe ich die Kollegen gehört, wie sie zur Begrüßung gesagt haben, Alice Schwarzer muss man nicht vorstellen, die kennt jeder. Und da haben sie so im Hintergrund gerufen, ja, die meint jeder zu kennen. Das ist eigentlich auch hart, habe ich gedacht. Haben Sie manchmal das Gefühl, man hört Ihnen gar nicht mehr so richtig zu, weil jeder eigentlich glaubt, er wisse, was Sie sagen wollen?
Ja, also ich denke, wenn ich erst mal anfange zu reden, dann hoffe ich doch, dass man mir zuhört. Nicht zuletzt, weil meistens anders kommt, als man denkt. Aber es ist natürlich schwierig für jemanden wie mich, der so mit Klischees und Unterstellungen und Vorurteilen beladen ist. Darüber will ich mich gar nicht beschweren oder ich will mich nicht verwundern, beschweren will ich mich schon. Das macht man so mit Feministinnen, um sozusagen lächerlich zu machen oder unglaubwürdig, was wir Feministinnen vertreten, macht man uns als Personen lächerlich. Das ist ziemlich durchschaubar, nur wenn man betroffen ist, muss man es immer wieder erstmal durchbrechen. Man muss sagen, halt, Moment mal. Ja, also.
Das ist ja, vielleicht kann man es ja auch sogar noch viel allgemeiner machen, wenn wir so zuhören. Wie hören wir uns eigentlich zu oder hören wir immer nur, was wir hören? Wollen. Was denken Sie?
Ja, ich denke, dass das Klischee, die Voreingenommenheit, ist stärker als die Realität. Man braucht schon eine gewisse Zeit und Beharrlichkeit, um da durchzudringen.
Haben Sie das Gefühl, wir sind nicht mehr neugierig aufeinander? Oder ist es einfach zu viel? Wie erklären Sie sich das?
Waren wir mal neugieriger? Ja, ich denke eher, es ist zu viel. Also ich denke, dass diese Allgegenwärtigkeit von News in Bildern und im Ton und im Internet und so weiter, also den einzelnen Menschen überfordert. Nicht? Früher wusste man nicht permanent, was passiert in anderen Ländern. Man wusste nicht, was passiert in einer anderen Stadt. Reden wir nicht vom anderen Kontinent. Jetzt stürmt alles auf uns ein und wahrscheinlich ist es ein menschlicher Reflex, sich seine kleine, simple Welt zu bauen, in der er sich zurechtfindet, um noch irgendwie durchzublicken. Das ist auch sehr verständlich.
Ja. Sie wollten eigentlich immer ausbrechen aus der kleinen Welt. Das hat Sie ja eigentlich von Anfang an geprägt. Das heißt Neugierde, glaube ich. Das Neugierde war immer eine Triebfeder. Das schreiben Sie, glaube ich, auch. Das sagen Sie auch ständig. Wie gut können Sie zuhören?
Ich glaube, ich kann sehr gut zuhören. Ich denke nämlich, es gibt viele Dinge, die ich nicht kann. Auch innerhalb meines Berufs, der ein weites Feld ist. Aber ich denke, eine Spezialität von mir ist das Interview. In der Regel sagen mir fast alle Menschen viel mehr, als sie sagen wollten. Ja. Was ist das Geheimnis eines guten Interviews? Nicht interpretativ fragen, ja, einfach und vor allem, wie Sie sagen, neugierig sein.
Aber häufig hat man ja doch eine Idee vorher von dem, was man glaubt, was die Person sagen wird. Wie machen Sie sich davon frei?
Sagen wir mal so, ich habe eine Haltung. Ich habe einen Grund, warum ich auf die Person neugierig bin. Und ich habe auch eine gewisse These. Nehmen wir zwei große Interviews von mir, die zu Büchern mutiert sind. Also das mit Romy Schneider und das mit Marion Dönhoff. Da war natürlich die These, Romy Schneider hat eben über all diese Jahrzehnte alle Frauen Rollen der Nachkriegszeit bei uns verkörpert. Das unschuldige Mädchen, die Schlampe, die mit dem Franzosen nach Frankreich geht, die reuige Mutter, die nach Deutschland zurückkommt und die Femme Fatale und so weiter, all das. Und gleichzeitig war eben bei Romy diese spürbare Kluft zwischen diesen Rollen und der Person, die immer sich suchte und so weiter. Die andere Hälfte, weil wir reden von der These, mit dieser These habe ich mich ihr genähert. Aber gleichzeitig war ich natürlich ganz offen. Was sagt sie? Wie ist sie? Und so weiter. Und wirklich neugierig und weitgehend überrascht. Und dasselbe galt für Marion Dönhoff, die nun das Gegenteil war. Eine Frau, die Frauen verachtete, mit gutem Grund. Die Mutter war, also mit gutem Grund, wenn man Ambitionen hatte, wie sie in die Welt zu gehen, nicht? Die Mutter war Palastdame und sie hat dann so ein bisschen verächtlich von den raschelnden Unterröcken gesprochen, Marion Dönhoff. Und die hat sich lieber aufs Pferd geschwungen und hat den Männern, die in die Welt gingen, nachgeeifert. Und sie hat es ja auch weit gebracht. Romy ist sehr früh gestorben. Also eine Studie über in der sogenannten Weiblichkeit stecken bleiben, verhaftet bleiben, ersticken auf der einen Seite und die andere Seite daraus ausbrechen. Das ist die These. Aber dann kommt das Leben. Und das Leben ist natürlich immer viel farbiger und komplizierter als so eine These. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
Sie haben schon ganz viel aus Ihrem Leben erzählt. Sie haben jetzt gerade Ihr Buch vorgestellt. Sie haben es auch vorhin erwähnt. Lebenswerk, der zweite Teil nach Lebenslauf, zusammen fast 1000 Seiten. Da stellt sich mir die Frage, waren Sie da neugierig auf sich selbst oder mit welchem Impuls sind Sie da an das Interview mit
ja,
sich selbst gegangen?
Also beim Lebenslauf, der ja sozusagen vom ersten Tag Alice am 3. Dezember 1942 bis zum ersten Tag Emma 1977 ging, da habe ich mich wirklich auf meine eigenen Spuren begeben. Das heißt, ich habe natürlich versucht, über mich selber zu schreiben, wie ich über also meine Autobiografie zu schreiben, wie ich eine Biografie schreibe. Ich fange vorne an und gucke, wovon ist die Person geprägt, was war ihr Spielraum, was hat sie getan.
Ja, aber
beim zweiten
ja Sie,
Teil war es ein bisschen anders, weil ich mit einer einfach für mich erschlagenden Fülle von Material zu tun hatte, diese fast 50 Jahre Arbeit und auch mich an Jahre erinnern musste, späte 70er, frühe 80er, die für mich sehr hart waren. Also wo ich so einfach unterm Feuer war von allen Seiten. Das habe ich gemerkt, dass ich das eigentlich verdrängen wollte, aber das musste ich dann machen.
So eine Art Therapie ist vielleicht zu viel gesagt, aber...
Ist zu viel gesagt, aber eine Konfrontation mit sich selbst und nochmal eine Reflexion und ja.
Und sind Sie da überrascht worden?
Ja, ich habe mich eigentlich doch gewundert und da werden vielleicht manche der Zuhörer und Zuhörerinnen aufseufzen und sagen, was redet die? Aber ich habe mich gewundert, dass ich manchmal die Dinge so hingenommen habe. Es war offensichtlich zu viel. Ich habe zwar immer Spur gehalten in dem, was ich vertreten habe, was sich ja immer weiterentwickelt hat, nicht? Also über ein Thema wie sexueller Missbrauch von Kindern schreibe ich seit 1977. Es gab immer neue Erkenntnisse. Also an der Sache habe ich festgehalten, aber mich selbst habe ich manchmal versucht, einfach auf Seite zu räumen.
Dass Alice Schwarzer sagt, sie hat zu viel hingenommen. Ich glaube, da bin nicht nur ich überrascht, da sind tatsächlich viele
Zuhörer. Ja, ich traue mich auch kaum, das zu sagen.
In einem ihrer Bücher habe ich den Satz gefunden, der Motor meines ganzen Handelns ist die Gerechtigkeit. Ein Leben, in dem ich nicht alles in meiner Macht Stehende getan hätte, um dieses Ideal zu verwirklichen, wäre für mich ein verpasstes Leben. Das haben Sie 1968 Ihrem damaligen Lebenspartner Bruno geschrieben. Gilt der Satz noch?
Ja, unbedingt. Und das ist eine sehr tiefe Prägung. Und ich weiß natürlich auch inzwischen, woher ich sie habe. Ich bin ja bei den Großeltern aufgewachsen und ich erzähle das ja auch in diesem zweiten Buch nochmal, dass der Großvater eher meine soziale Mutter war, also fürsorglich und mich ernährt und gewickelt hat. Und die Großmutter eine sehr anstrengende, aber sehr interessante, sehr charaktervolle Person, sehr anti-Nazi. Aber sie war es, die von einem ungeheuren Gerechtigkeitssinn geprägt war, außer mit ihrer eigenen Familie, mit ihrem eigenen Mann. Da war sie nicht so ganz gerecht.
Was dem meinen hat sie in dem Fall überhaupt mit Gerechtigkeit?
Ja, einfach nicht wegsehen. Einfach nicht wegsehen. Einfach da sein und intervenieren und helfen. Also ich schildere immer eine kleine Szene, die vielleicht überraschend ist, also was meinen Gerechtigkeitssinn angeht. Ich bin mal vor einigen Jahren, bin ich spät aus der Emma-Redaktion gekommen in der Innenstadt. Und da waren so 4, 5 junge Männer, Schläger. Die hatten sich auf einen gestürzt und er lag auf dem Boden. Auf den haben die eingetrümmert. Nun, ich bin jetzt nicht gerade, ich bin nicht sehr stark, ich bin nicht die große Schlägerin. Aber ich konnte gar nicht, also ich bin auf die zu und hab gesagt, was schämt ihr euch nicht, was macht ihr da? Gut, ein bisschen Stil italienische Mama, ja, so, also, und gegen die alle. Und dann habe ich den, dann waren die natürlich erstmal erschrocken. Und dann habe ich den hochgerissen und habe den mitgeschleppt und der war blutüberströmt. Und dann war nebenan so ein kleiner Stammitaliener von mir. Und dann bin ich mit diesem blutenden jungen Mann durch das Lokal unten in die Toiletten, um ihm das Gesicht abzuwischen. Und dann stand ich mit ihm vorm Spiegel und dann musste ich über mich selber lachen. Und da habe ich gedacht, Alice, also ist mal gut. Also ich kann nicht anders. Ich könnte auch niemals sehen, wenn ein Kind angeschrien wird, dann mische ich mich ein oder ein Tier getreten wird. Also es ist gar kein Mut. Ich kann nicht anders. Ich kann bei Unrecht nicht zusehen.
Also auf jeden Fall den Impuls, sich dann einzumischen auch. Wird Ihnen ja auch
es zu verhindern, natürlich, mich einzumischen, ja.
Alles in meiner Macht Stehende. Die eigene Macht könnte man ja auch als klein wahrnehmen. Sie haben Ihre Macht aber immer durchaus als groß wahrgenommen.
Nicht als groß wahrgenommen, es kommt ja nicht auf meine Wahrnehmung an. Das ist ja jetzt so was Neues, dass man immer über die Befindlichkeit spricht.
Aber Sie haben
spricht.
Ich kann objektiv was bewegen.
Objektiv habe ich dafür gesorgt, dass ich eine Stimme bekommen habe, ja. Und das war übrigens auch in aller Unbescheidenheit das Motiv der 23-jährigen Alice, als sie Volontärin wurde bei den Düsseldorfer Nachrichten. Das war aber auch die Zeit, wo man auch den Anspruch ein bisschen hatte, dass ich Journalistin werde, um ein bisschen die Welt zu verbessern.
Bei aller Unbescheidenheit, wie schön.
Ja, ist ja unbescheiden. Ja.
Sehr unbescheiden, genau. Ich wollte nämlich gerade fragen, die Welt verändern kann man allein sich auf die Fahne schreiben oder eben gemeinsam?
Ja, nur gemeinsam. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel auch in die, ich sitze ja jetzt hier auch als Feministin, wenn Sie in die Geschichte sehen und es gibt dann manchmal Frauen, die so einzeln vortreten, ja, dann können als Aktivistin, als Künstlerin, als Schriftstellerin können Sie ganz sicher sein, dahinter ist eine breite gesellschaftliche Bewegung, die das überhaupt erst möglich gemacht hat, dass Einzelne größere Schritte machen.
Sie als wir Feministinnen, also in der Gruppe, gleichzeitig sind Sie aber immer in der ersten Reihe, werden immer in der ersten Reihe genannt, sind Speerspitze, Wellenbrecher, sind ja eigentlich fast wie so ein Label geworden. Wir haben ja am Anfang von dem Beruf Feministin geredet.
Also was mir nie recht war, ich habe es x-mal gesagt, aber was soll man sagen, dass ich sozusagen auch innerhalb der Bewegung, als man noch von einer Bewegung reden konnte. In einem politischen Sinne kann man von der Frauenbewegung nur für die 70er Jahre sprechen. Danach sind die einzelnen Aktivistinnen in die Welt gegangen. Nicht sehr, entweder sind Journalistinnen geworden oder Lehrerinnen oder Politikerinnen oder waren es leid und haben sich zurückgezogen, haben Kinder gekriegt und so.
Wobei einig war man sich damals auch nicht.
Kontroversen. Noch nie war man sich an schwere Kontroversen. Und das eben, wo Sie das ansprechen, der Feminismus hatte sehr bald nach dem ersten euphorischen Aufbruch natürlich verschiedene politische Facetten. Und ich stehe für eine bestimmte Facette, die immer eine Minderheit war, aber eine sehr gehörte, eine sehr prägende Minderheit, die sogenannten Radikalen. Das sind die Feministinnen, die davon ausgehen, dass das biologische Geschlecht der Menschen eigentlich nicht definiert. Und dass diese Rollenzuweisung, die man im Namen des biologischen Geschlechtes vornimmt, dass die abgeschafft gehört. Für Frauen wie für Männer, wie für alle Menschen. Andere wiederum meinen, Frauen und Männer sind von Natur aus oder tief geprägt unterschiedlich, aber gleichwertig. Zu der Fraktion gehöre ich nicht. Aber gut, ich habe auch nichts dagegen. Hauptsache, wir bringen es alle voran. Aber diese Strömung ist in der Tat die radikalste und die waren auch in der Geschichte immer die kritisiertesten. Und ich bin nun mal von dieser Strömung die bekannteste. Das liegt ja auch daran, dass ich Journalistin bin.
Ich wollte gerade sagen, das wird man ja nicht aus Versehen.
Nein, nein, ich bin Journalistin, ich kann schreiben. Ich habe schon als junge Korrespondentin in Paris fürs Fernsehen gearbeitet. Das ist ein Medium, das mir vertraut ist. Noch mehr habe ich fürs Radio gearbeitet. Ich bewege mich also wie ein Fisch im Wasser in den Medien, das ist klar. Und das kann nicht jede Feministin. Hinzu kommt, dass ich, muss man schon sagen, auch wenn ich so das Lebenswerk sehe, doch vieles sehr früh erkannt habe und benannt habe. Ja, also das waren dann Tabubrüche, die die Menschen aufgeregt haben. Und so bin ich in diese Rolle gekommen, die zu meinem großen Bedauern doch ein paar Jahre lang, inzwischen gibt es das ja nicht mehr, die Vielfalt der Bewegung zumindest in den Medien verdeckt hat. Im realen Leben sind die Feministinnen ja immer überall gewesen und haben sehr viel angezettelt.
Und wenn Sie sagen, ich kann mich bewegen wie ein Fisch im Wasser und ich kann auch die Medien nutzen. Haben Sie den anderen genug Luft gelassen?
Ja, aber ganz gewiss, weil ich meine, wer bin ich denn? Ich sitze in Köln in der Redaktion, mache eine Zeitung, was eine Knochenarbeit ist, habe jahrzehntelang kaum eine Kolumne schreiben können. Das ist einfach Arbeit, eine Zeitung machen und Verlegerin sein. Ich verbiete niemandem selber sozusagen nach vorne zu treten. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Emma aufmerksam anschaut, hat die Emma von der ersten Ausgabe an, ist es eine Tradition, Vorbilder zu pflegen. Jede, die nach vorne trat, Mensch, toll, die ist auf den höchsten Berg geklettert, toll, das ist eine tolle Ingenieurin. Mensch, hier eine Menschenrechtlerin, weiß oder schwarz oder jung oder alt. Wir können gar nicht genug sein. Und ich glaube übrigens, ganz im Gegenteil, das muss ich schon sagen, und das sehe ich an den Briefen, die ich kriege, dass die Tatsache, dass ich manchmal einen Schritt vorgemacht habe, viele ermutigt hat, viele mitgenommen hat. Diese eigenartige Debatte, lässt sie alle Schwarzer jemand hochkommen, ich glaube, dass das eine Neiddebatte ist von Medienfeministinnen, die nicht verstanden haben, dass es die zu besetzende Stelle Alice Schwarzer nicht gibt.
Also, das ist keine Berufsbezeichnung.
Nein, ist keine. Man kann nicht, ich bin aber, ich will jetzt Alice Schwarzer sein. Also man kann Dinge tun, die ich auch tue und viel mehr tun und anderes tun. Man kann aber nicht Alice Schwarzer sein. Ich bin ich.
Der Kampf gegen das Abtreibungsverbot, gegen Paragraph 218, der stand im Mittelpunkt, als mein Gast Ali Schwarzer zur französischen Frauenbewegung stieß und von dort nach Deutschland brachte sie als erste Idee mit den Sterntitel Ich habe abgetrieben. 1971 war das. Dieser Tage protestieren die Frauen in Polen gegen das Abtreibungsverbot zum wiederholten Male. Frau Schwarzer, wie schauen Sie nach Polen?
Ja, ich bin nicht überrascht. Ich bin schockiert, aber nicht überrascht. Es ist ja so, dass in Polen die Sozialisten, das sozialistische Regime hatte ja die Fristenlösung, aber seit das abgelöst ist und seit der Pole Wojtyla Papst in Rom war, hat dort die katholische Kirche die Macht. Und es ist ja so, dass wir Frauen das Recht, eine nicht gewollte Schwangerschaft abzubrechen, was ja über unser ganzes Leben entscheidet, dass wir uns das in den 70er Jahren sehr hart erkämpft haben in der westlichen Welt und das nicht geschenkt bekommen haben. Und gegen wen mussten wir vor allem kämpfen? Immer gegen die Kirchen, also gegen die katholische Kirche in unserem Breitengraden und gegen die Evangelikalen in Amerika. Nun, diese Evangelikalen haben jetzt zu 80% Trump gewählt und werden sicherlich in einem noch höheren Maße ihn wieder wählen. Und der hat ja auch geliefert. Also auch in Amerika, nicht nur in Polen, ist ja das Recht, eine selbstbestimmte Mutterschaft zu haben, wieder in höchster Gefahr. Und das zeigt, und das ist eins meiner Hauptmotive, warum ich jetzt dieses Lebenswerk, also ein bisschen monumentales Wort, ne?
Ja, Lebenswerk. Es ist schon sehr monumental.
Wir wollen ja doch eigentlich noch weitermachen und sehen. Aber ich denke, nach 50 Jahren kann man schon mal eine Zwischenbilanz ziehen. Das ist mein Hauptmotiv für diesen zweiten Teil meiner Autobiografie gewesen, dass auch die jüngeren Frauen sehen, was ist schon passiert? Was haben wir erreicht? Und was ist vielleicht wieder in Gefahr? Also, dass sie nicht wieder bei Null anfangen müssen, sondern sich auf unsere Schulter stellen können.
Diese ganzen Themen, die sich eben über die vielen Jahrzehnte immer wiederholen und immer wieder aufs Tapet kommen, um die immer wieder gekämpft werden muss, ein paar haben wir ja jetzt auch schon genannt, ist das eine, was sich mehr als ein halbes Jahrhundert durchzieht, die Sie auch immer wieder ansprechen in Ihrem Buch. Andererseits haben wir eben seit 15 Jahren eine Bundeskanzlerin in Deutschland, wenn ich mal in Deutschland gucke. Für Fridays for Future stehen Frauen, ganz junge Frauen auf dem Podium. Sind wir also doch sehr viel weitergekommen? Haben Sie Grund zur Zufriedenheit? Gibt es sowas für Sie?
Ich habe Grund zur Freude, vielleicht nicht zur Zufriedenheit. Aber natürlich, wir sind enorm weit gekommen. Wir sind mit 7 Meilenstiefeln nach vorne gestürmt. Und wo wir heute sind, das hätte ich mir vor 50 Jahren nicht träumen lassen. Also, dass Frauen ins All fliegen, dass es eine Kanzlerin gibt und so weiter und so fort. Wir können es auch kleiner backen, ja. Dass sie Schreinerin werden dürfen.
Weil
ja.
Die Toiletten da sind,
genau. Ja, dass Toiletten für sie da sind. Aber so ist das bei umwälzenden gesellschaftlichen Prozessen. Und es gibt ja keinen, der umwälzender ist als das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Also das ist ja die Basis, auf dem alles steht. Man macht, wenn es gut läuft, 2 Schritte vor und einen Schritt zurück. Und je mehr wir erreicht haben, umso härter ist natürlich der Rückschlag.
Das wollte ich Sie gerade
sagen. Das haben wir jetzt.
Der Rückschlag?
Ja, wir haben beides. Also nehmen Sie nur mal Ihr Beispiel, das Sie gerade genannt haben. Wir haben eine Kanzlerin, aber dieselbe Partei hatte vor der Kanzlerin doch immerhin 30% weibliche Abgeordnete und hat jetzt nur noch 20. Also es geht nach oben und gleichzeitig schlägt uns eine tiefe Welle die Füße weg.
Sie sind ja nun wirklich eine nach vorne Stürmerin. So jedenfalls ist das Klischee und so wirken sie auch. Wenn dann der Rückschlag kommt, hat das mit Ihnen auch mal die Füße weggerissen, so nach dem Motto, jetzt lasst mich in Ruhe?
Eigenartigerweise nicht. Komisch, ja, wundere ich mich auch. Ja? Ich werde immer gefragt, ja, bist du es denn nicht mal leid oder so? Also da muss ich wirklich mit Ihnen nachdenken. Ich weiß nicht, wie weit wir heute Morgen dazu Zeit haben, aber es ist so, ich lebe, merke ich doch sehr im Jetzt. Und wenn dann so eine Herausforderung wieder auftaucht, dann nehme ich die wieder frisch an. Nun, eins ist wahr, also bei Emma ist es zum Beispiel eine Lachnummer, obwohl das Thema gar nicht komisch ist, wenn ich wieder über Abtreibung schreibe. Weil ich sage etwa seit 20 Jahren, so dass mindestens 20 Jahre, das ist das letzte Mal, dass ich über das Thema schreibe. Ja. Und nun habe ich gerade für Emma Online eben über Polen geschrieben und die Hintergründe, die kaum jemand weiß, welche Rolle da der Vatikan spielt. Und der Schulterschuss zwischen christlichen Fundamentalisten und islamischen Fundamentalisten. Diese Männerbünde sind ja international organisiert. Wir sind das nicht. Und da möchte ich eben, ich wiederhole mich, das ist mir mein zentralstes Anliegen, ich möchte nicht, dass die Enkelinnen der Pionierinnengeneration, zu der ich gehöre, wieder bei Null anfangen. Verdammt nochmal. Sie können viel von uns lernen und dann ihr eigenes Ding machen.
Haben Sie eigentlich jemals überlegt, ob Sie in die Politik gehen?
Nein, um Gottes Willen. Ist mir
Hätten
ehrlich gesagt,
Sie da nicht viel mehr noch bewegen
nein,
können?
Nein, um Gottes Willen. Ist mir ganz fremd. Also erstens habe ich überhaupt nicht die Disziplin für eine Partei. Zweitens bin ich, sagte ich eben schon, leidenschaftliche Journalistin. Ich bin keine Politikerin. Und ich glaube auch, dass jemand wie ich und viele mit mir, dass wir im außerparlamentarischen Raum sehr viel mehr erreicht haben, als wir jemals in Parteien hätten erreichen können. Was ich immer gemacht habe, schon zu Zeiten, wie man das eigentlich noch gar nicht durfte, also so von den Mitgesinnten, Mitkämpferinnen. Ich habe ab Mitte der 70er Jahre den Schulterschluss mit Politikerinnen gesucht. Und zwar, und das war das Unerhörte, aller Parteien. Mir war es völlig egal, welches Parteibuch sie hatten. Es kam mir lediglich darauf an, auf ihre Glaubwürdigkeit in ihrem Engagement für Frauen. Und das haben sie bei Linken genauso wie bei Konservativen.
Ich habe nämlich überlegt, ob die Politikerinnenkarriere bringt ja viele Kompromisse mit sich, die man schließen muss.
Eben.
Typ für Kompromiss sind Sie doch eigentlich
nicht. Bin ich
nicht.
Nein, hätte ich gar nicht gekonnt. Ich kann auch nicht die Klappe halten, wie man weiß.
Also. Ach, das meinten Sie eben auch, da bin ich nicht diszipliniert genug zu.
Nein, wirklich nicht. Nein. Nein, wir haben eine Demokratie und das scheint das kleinste Übel zu sein von allem Machbaren. Und da bin ich auch froh, dass wir die haben. Und ich trage auch gerne auf meine Art und Weise dazu bei. Aber ich bin da kein Mensch für, nein.
Und eben hier mit der Emma-Gründerin Alice Schwarzer. Emma. Jetzt habe ich es gesagt. Sie haben es auch schon erwähnt, 1976. Das folgenreichste Projekt Ihres Lebens?
Ja, ohne jeden Zweifel. Das hätte ich ja niemals gedacht. Also als ich im Herbst 1976 die Emma vorbereitet habe und die dann im Februar 77 erstmals erschienen ist, da dachte ich, ich mache das jetzt ein paar Jahre und dann bin ich wieder in erster Linie Autorin, weil, wie erwähnt, schon ein ganz normales Magazin machen, das ist ein Knochenjob. Und ich habe, glaube ich, in den ersten 20 Jahren oder vielleicht sogar 25 nicht zufällig gar kein Buch mehr geschrieben. Für sowas war gar keine Zeit, auch nicht für eine Reportage oder so. Und es ist dann anders gekommen, ja.
Und warum musste es sein?
Das ist, weil meine Journalistin-Generation, ich und meine engagierten Kolleginnen, nachdem die Frauenbewegung so aufgebrochen war und die Themen kamen, Abtreibung und so weiter, auch Homosexualität, sogenannte engagierte Journalistinnen, hinderte man an der Berichterstattung über diese sogenannten Frauenthemen. Denen sagte man nun, nein, da seid ihr viel zu voreingenommen. Das machen wir Männer, wir berichten objektiv. Kurzum, die ich mein Leben lang doch eine sozusagen gesellschaftskritische Journalistin war, das nannte man früher eine linke Journalistin, was immer das alles heißen mag. Und ich war gewohnt, meine Themen gut zu recherchieren. Ich hatte nie Probleme, die wurden immer gedruckt. Aber über Frauen sollte ich noch plötzlich nicht mehr schreiben können. Und ich war nicht die Einzige. Auch meine Kolleginnen nicht. Und da wurde mir langsam klar, wir brauchen eine eigene Stimme. Und dann kam die Kunde aus Amerika, da gibt es Miss, die Frauen. Gloria Steinem und ihre Kollegin haben eine Zeitung gegründet. Und da ist das dann, glaube ich, so langsam bei mir gesickert. Und als ich mit dem kleinen Unterschied ein paar Mark mehr verdient habe.
Eins Ihrer ersten Bücher oder was das erste?
Das dritte
Buch?
War das.
Das dritte. Mit lauter Reportagen, mit lauter Interviews von Frauen.
Ja, da habe ich diese 250.000 Mark genommen und habe die Emma gestartet. Ja, damit wir eine eigene Stimme haben. Und so ist es geblieben. Unser Part ist, die Dinge voranzustoßen. Das ist anstrengend, aber macht auch großen Spaß.
In der nächsten Emma zum Beispiel, da gibt es ein Thema, was mich jeden Tag umtreibt, die Stimme. Frauen piepsen wieder, heißt es. Männer brummen. Warum sollen wir darüber nachdenken?
Ich habe gelesen, es gibt eine Untersuchung, dass sich eben seit den 70er Jahren die Stimmen von Männern und Frauen angenähert haben.
Dass die Frauenstimmen eigentlich tiefer geworden sind.
Die Frauenstimmen sind tiefer geworden und die Männer haben weniger so gebrummt und haben ein bisschen einfach normaler gesprochen. Und in den letzten, lassen Sie mich nichts Falsches sagen, 2, 3, 4 Jahren driftet das wieder auseinander. Was heißt das? Ich erinnere mich, wie ich mich zum ersten Mal im Rundfunk gehört habe, als Berichterstatterin, habe ich gedacht, kann ich das sein mit dieser Piepstimme? Das bin ich doch nicht. Und ich habe meine Stimme einfach nicht künstlich, sondern mir näher gebracht.
Sie haben eine piepsige Stimme gehabt?
Ja, und ich spreche bis heute, das ist interessant, in Französisch, wo ich ja in den Jahren zwischen 69 und 74 gelebt habe, heller als in Deutsch, viel heller. Also ich weiß das, wie man selbst seine Stimme beeinflussen kann. Ich sage nicht manipulieren, sondern wie man das, Moment mal. Und ich weiß ja auch, wenn man jünger ist, ist das einfacher. Man hat einen Platten, ja, und man steht da und sagt, ach, entschuldigen Sie, können Sie bitte, ich weiß auch nicht, können Sie mir mal helfen, ja, diesen netten Mann, der da angehalten hat. Da spricht man, dann piepst man natürlich so rum.
Aber Frau Schwarzer, sind das nicht genau die Klischees? Das sind doch Zuschreibungen.
Ja, was heißt denn Zuschreibungen? Es gibt auch Zuschreibungen, die sind auch eine Realität. Also das heißt, diese Piepstimme, mit der signalisiert ein weiblicher Mensch, oh, ich bin eigentlich ein kleines Mädchen, ich bin auch ganz hilflos und so weiter. Und also von mir müssen wir keine Angst haben. Und wenn wir normalen reden, sieht das schon ganz anders aus. Was heißt denn Zuschreibung? Es ist gemacht, es ist kulturell, aber es ist eine Realität. Und nun
genau
ist es eine sehr beunruhigende Realität, dass die Frauen wieder piepsen, dass wir wieder das Dörfchen spielen.
Gerade diese Zuschreibung, die sollten wir doch nicht zulassen. Wir sollten uns doch eigentlich genau von diesen Einteilung eben nicht leiten lassen, dann ist es eine piepsige Stimme. Wenn die eingesetzt wird, ist das eine, aber Sie unterstellen das ja, dass das eingesetzt wird.
Das heißt, ich unterstelle das. Also erstens, wir hören gerade, es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, die sagt, Beginn der Emanzipation, die Frauen sprechen tiefer, Rückschlag, Verwirrung. Ja, die Frauen sagen sich, ja, Moment mal, vielleicht sollte ich doch lieber piepsen, ja, dann kriege ich nicht so viel Ärger im Beruf. Natürlich sind das Zuschreibungen und diese Zuschreibungen möchte ich ja auch abschaffen, aber ich habe ja eben an meinem eigenen Beispiel gesagt, dass ich beobachtet habe an mir selber, dass es so ist und mir gesagt habe, wie, und dass ich mich zum Beispiel, wie ich mich das erste Mal über den Sender hörte, dachte ich, diese Stimme gehört nicht zu mir. Das war nicht ich. Mhm. Nicht? Jetzt rede ich, wie ich rede. Aber vorher habe ich eben doch sehr weiblich so gesprochen, ja, wie alle Frauen.
Diese ganze Weiblichkeit, also Umgang mit Weiblichkeit, Umgang mit Körper, Mode, da habe ich in Ihrem Buch mich auch gewundert. Da habe ich gesagt, bei vielen Fotos, ich glaube, es war im ersten Band, da haben Sie in Lebenslauf, da haben Sie bei vielen Fotos geschrieben, welches Kostüm Sie anhatten. Also Mode ist ein Ding. Ja, da habe ich gesagt, alle Schwarze, Mode, also das ist ja auch irgendwie Kostümierung oder so. Nein, Sie lehnen das in keinster Weise ab, sondern
nein.
Ist Ihnen
also, dass
wichtig.
Ich die Lebens geschrieben habe, war ehrlich gesagt Ironie von mir.
Das habe ich nicht verstanden.
Ja, aber das muss man auch gar nicht verstehen. Weil ich eben immer den Ruf habe, es verfolgt mich das schwarze Sackkleid, das ich angeblich immer anhabe. Neulich hat sogar ein sehr wohlwollender, also aufgeschlossener Berichterstatter, der mir gar nicht böse wollte, hat berichtet von einer Lesung und hat geschrieben, sie kam im schwarzen Sackkleid auf die Bühne. Ich hatte an ein tailliertes, steingraues Kostüm, übrigens von Miyake, ja, wo wir bei den Labels sind. Und nein, ich bin die Tochter, die soziale Tochter, die Enkelin einer sehr extravaganten Schneiderin, der konnte es gar nicht verrückt genug sein. Und als die Minikleider anfingen, da hat die mir das noch so einen Saum kürzer gemacht hat, gesagt, jetzt sei doch nicht so spießig, das trägt man jetzt viel kürzer. Also wenn man sich das genau anschaut mit mir, bin ich immer sehr modeinteressiert gewesen. Mode drückt einen ja aus. Man artikuliert sich ja mit Mode, das spricht ja. Und ich finde, folgende Kriterien müssen doch garantiert sein. Man muss sich darin bewegen können, es muss bequem sein und es muss eine gewisse Würde haben. Wenn ich dann noch Lust habe, sexy auszusehen und frech, ist es unbenommen und wunderbar. Aber es darf nicht würdelos werden, es darf nicht lächerlich werden. Und ich sehe doch oft bei der Mode, die man uns Frauen zumutet, dass man versucht, uns ins Lächerliche zu schieben. Damit will ich nicht sagen, also es gibt ja jetzt so die Behauptung, ja, Schwarzer verteilt Noten und die jungen Frauen sollen sich nicht so anziehen und nicht so, wie lächerlich. Ich bin die Erste, die hinterhergrinst, wenn eine keck aussieht, ja. Aber ich möchte doch als Feministin das Recht haben, darauf aufmerksam zu machen, was man für Signale gibt mit Mode. Dann muss man darüber nachdenken können, welche Signale gebe ich mit meiner Kleidung und will ich diese Signale geben.
Wir haben in dieser Stunde ja viele Projekte, viele Kämpfe der Alice Schwarzer kennengelernt, Frau Schwarzer. Jetzt vielleicht noch mal eine andere Seite von Ihnen. Wobei entspannen Sie?
Das ist eigenartig, ne? Man denkt, also ich kann sehr leicht entspannen. Alle Menschen, die in meiner Nähe sind, sagen, sie kennen niemanden, der so abschalten kann wie ich. Mhm. Ich habe ja seit 40 Jahren jetzt ein altes Fachwerkhaus im Bergischen Land und wenn ich kann, fahre ich dahin und dann bin ich auch anders. Dann bin ich sehr gelassen und bin auch nicht jetzt hier die permanente Alice Schwarzer und Chefredakteur und sonst was, sondern schwätze mit meinen Nachbarn, koche, gehe durch den Wald. Und das ist sowieso ja eine Seite an mir. Ich bin ja als kleines Kind evakuiert gewesen auf dem Land. Und später bin ich aufgewachsen in Wuppertal am Waldrand. Aber wirklich so, der Weg war nur einen Meter oder anderthalb breit und der beginnende Naturschutzgebiet ragte in mein Zimmer rein. Also ich bin sehr frei und immer in der Natur aufgewachsen. Und das ist eigentlich für mich sehr erholsam. Aber mindestens genauso erholsam ist ins Restaurant gehen, essen, mit Freunden reden. Also
wenn Sie in der Natur sind oder mit Freunden reden, schalten Sie dann die Geräte ab und sind wirklich außerhalb von Erreichbarkeit?
Die Geräte sind bei mir fast immer abgeschaltet. Ich habe nur so ein ganz altes Gerät so mit so großen Buchstaben, mit so Oma-Buchstaben. Das Einzige, was ich habe, ist mein iPad. An dem hänge ich irgendwie. Das schleppe ich immer mit. Da habe ich so ein kleines und bin jetzt ein paar Mal gefragt, quasi aufgefordert worden von Kollegen, auch Frau Schwarzer, Sie müssen doch twittern, Sie hätten doch eine riesige Gemeinde. Mhm. Ich finde nicht, dass die Menschen immer permanent wissen müssen, was ich denke. Also, und schon gar nicht, wenn es etwas, das finde ich ja das Blödeste, das Erwartbarste ist. Also wenn ich jetzt als links gelte und dann äußere ich mich mal wieder scharf gegen rechts und die AfD, jawohl, alles nötig natürlich. Nur so erwartbar und so überflüssig, das 100-mal zu sagen. Einmal sagen und dann handeln genügt, ja. Ich habe es irgendwie geschafft, mich aus dieser Welt der allgemeinen Hysterie rauszuhalten und ich hoffe, dabei bleibt's.
Frau Schwarzer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Heise.
Alice Schwarzer, im Oktober ist der zweite Teil Ihrer Autobiografie erschienen, Lebenswerk. Die Lesungen müssen jetzt leider ausfallen, aber das Buch gibt es natürlich zu kaufen.